Hallo und herzlich willkommen zum Level Up Your Love Podcast. Wir sind Dominik Borde
und Mascha Hill-Höflinger. Und als Beziehungscoaches helfen wir Singles und Paaren auf dem Weg zu einem erfüllten Beziehungsleben.
Hier hörst du das Best-of aus unserem Coaching-Programm, in dem wir unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen ihre ganz persönlichen Fragen beantworten.
Fragen, die wahrscheinlich auch deine Beziehungen betreffen.
Herzlich willkommen zu deinem Level Up Your Love Podcast. In dieser Folge erfährst du, ob Gedanken an einen Ex-Partner dich vielleicht daran hindern, dich neu zu verlieben.
Warum es manchen Menschen schwer bis unmöglich fällt, sich verletzlich zu zeigen und sich damit auf eine neue Beziehung richtig einzulassen.
Wie du erkennst, ob du tiefsitzende und hinderliche Trigger hast.
Und ob Veränderung tatsächlich möglich ist, auch wenn wir schon lange Zeit die gleichen Gewohnheiten hatten. Wir wünschen dir viel Freude bei dieser Folge.
Eine Teilnehmerin fragt: Hindern mich Gedanken an den Ex-Partner daran, einen neuen Partner zu finden? Wir waren 8 Jahre zusammen, grundsätzlich war es eine gute Beziehung, aber er war Choleriker und hat sich oft über Kleinigkeiten enorm aufgeregt. Und wenn er mal beleidigt war, dann hat er tagelang geschmollt. Das war der Grund, warum ich mich letztlich von ihm getrennt habe. Das eine ist, wenn ein Platz besetzt ist, dann ist es schwer, diesen Platz neu zu besetzen. Du musst quasi den Dachboden ausräumen, damit neue Gegenstände dort Platz finden. Ja, und das Gleiche gilt mit deinem Herzen. Also über den Ex-Partner nachzudenken und wie toll und wie schön das war und ob es vielleicht die falsche Entscheidung war, dich zu trennen. Also wir sehen dann die Vergangenheit oft besser, als sie war, verklärter und machen das Ding noch irgendwie, ja, wir denken dann vielleicht nur mehr an die wirklich guten Dinge zurück oder lassen die schlechten Dinge so, sage ich mal, eher in den Hintergrund treten, aus mangels neuer Perspektiven. Beispielsweise, du lebst jetzt gerade in einer Trennung von deiner Ex-Partnerin. Naja, die Wahrheit ist, wenn die Beziehung wirklich so toll und glücklich gewesen wäre, wenn es so leidenschaftlich gewesen wäre, dann wäre die Ex-Partnerin und du noch zusammen. Aber jetzt denkst du, oh, sie ist die Einzige, niemand sonst kann mich glücklich machen, sowas wie sie finde ich nie wieder. Die Wahrheit ist, jemand, der dich nicht will, jemand, mit dem es offensichtlich zu Ende gegangen ist, kann nicht die beste Wahl für dich sein. Und da ist es wichtig, mach die Vergangenheit nicht besser, als sie war, auch nicht schlechter, sieh sie so, wie sie war. Und das, was an der Ex-Beziehung gut war, also jene Dinge, wo du gesagt hast, hey, wow, er war ein zärtlicher Mann. Oder sie war eine, was weiß ich, eine enthusiastische Liebhaberin oder sie hat, keine Ahnung, ja, mich zum Lachen gebracht oder was auch immer, ja, die positiven Seiten von der Beziehung war. Das sind schon einmal Sachen, wo du sagst, okay, das möchte ich wieder haben. Und du kriegst das dann auch vielleicht so oder ein wenig anders, aber das sind Sachen, wo du sagst, okay, das ist ein Wert in einer Beziehung, der ist mir wichtig. Also ich zum Beispiel, Ex-Beziehung, wo ich sage, okay, das war eine Frau, die hat sogar in schlimmsten Situationen irgendwie geschafft, das mit Humor zu nehmen. Wow, geile Eigenschaft, finde ich super. Das darf bleiben. Das kann ich auch dann mir sozusagen wieder wünschen in der Zukunft. Aber sie ist nicht besser, als es war und erkenne auch, dass vielleicht ein paar Seiten der Medaille vielleicht nicht so toll waren. Auch deine eigenen, ja, vielleicht in der Beziehung. Was hast du in der Beziehung verabsäumt? Was hast du noch nicht gelernt? Was kannst du besser machen? Und dann sag, okay, und in der Zukunft mache ich das besser, schaue ich bewusst auf jenes, etc., etc. Also zum Beispiel, für mich ist wichtig, in der Zukunft einen Partner zu haben, der über seine Gefühle sprechen kann, der sagen kann, was er sich wünscht, was er braucht, wenn es ihm schlecht geht, der sozusagen nicht sein Gesicht verliert, mal zu sagen, hey, das hat mich verletzt, können wir drüber reden. Weil dann gibt es einen Austausch, dann muss nicht das Heferl erst überkochen und alles schief gehen, sondern dann kann man vorher drüber reden. Ich möchte keinen Partner, der sich wie ein Kind verhält, in die Schmollecke stellt und dann hofft, dass ich ihn suchen komme. Das will ich nicht. Sowas möchte ich lieber meiden wie die Pest. Und daraus kannst du sozusagen dann zumindest mal wissen, ja, wie soll diese ideale Beziehung für dich aussehen. Dann hast du eine gute Vorstellung. Das suche ich in einem Mann. Kann ja Qualitäten geben, die der Ex-Partner hatte, die du in einer neuen Beziehung wieder suchst. Also ich wünsche mir einen Partner, der einfühlsam ist. Und da ist es wichtig. Einfühlsam heißt, er muss auch mit seinen Gefühlen einfühlsam sein. Das heißt, jemand, der beispielsweise über seine Eltern schimpft und sagt, der Vater war scheiße, die Mama war eine Schlampe oder von der habe ich zu wenig bekommen. Es gibt solche Leute. Passiert extrem häufig, dass Menschen massiv über ihre Eltern herziehen. Und da müssen bei dir alle Alarmglocken läuten, Weil die Wahrheit ist, nicht, dass er jetzt großartig einfühlsam sein soll für die schreckliche Geschichte der Eltern und was die vielleicht gemacht haben und warum sie so geworden sind, wie sie sind, sondern er, sie ist nicht einfühlsam für die eigene Bedürftigkeit, für die eigene Schwäche und die traut sich nicht preiszugeben. Ich hätte mir aber gewünscht, mehr Liebe von meiner Mama, mehr Zärtlichkeit. Mein Papa hat nie gesagt, dass ich ihm wichtig bin oder hat mir nie Lob ausgesprochen. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass der Papa auch mal stolz ist auf mich. Das ist einfühlsam mit dir selbst und mit deinen Bedürfnissen. Wenn du einfach nur sagst, mein Vater ist scheiße, den habe ich nie gebraucht, ist ein Arsch, dann hast du nicht gelernt, dich wirklich auf das Thema und auf deine Gefühle zu beziehen. Das heißt, wenn du einen Partner kennenlernst, achte darauf, wie spricht er über seine Eltern, wie spricht er über seine Ex-Beziehungen? Wie spricht er über sich selbst? Wie gut ist er darin, einfühlsam zu sein mit sich selbst? Wie gut ist er darin, einfühlsam zu sein mit dir? Aber hab nicht den Fokus in der Vergangenheit oder im Rückspiegel, weil Leben kommt immer von vorne auf dich zu. Also du hast ja den letzten Partner ja nicht quasi im Katalog bestellt, hoffe ich doch, sondern der ist dir quasi im Fluss des Lebens entgegengekommen. Die großen Ereignisse deines Lebens hast du nicht geplant. Der war plötzlich da. Und jetzt gehen wir her und jetzt kann uns sein, dass uns etwas, was uns sozusagen vom Fluss des Lebens auf uns zukommt, dass uns das aus den Händen gespült wird, dass wir das verlieren. Und dann schauen wir sozusagen flussabwärts dem hinterher. Aber solange wir flussabwärts schauen, dem hinterher, was war und was nicht gestimmt hat und bla, versäumen wir all das, was von vorne wieder auf uns zukommen könnte. Sind wir nicht offen für all die Dinge, die es sonst noch gibt? Und deswegen die Antwort ist, du kannst glücklich sein, dass es war, glücklich sein, dass du verliebt warst, glücklich sein, dass du gute Zeiten hattest, all das ist okay und in Ordnung, aber mach's nicht, glorifizierst nicht und stellst nicht auf einen Protest im Sinn von, und das ist die einzige Beziehung, die jemals so toll war, weil so toll war es nicht, weil wenn es so toll wäre, dann wäre es noch. Ja, oder vielleicht war es toll für eine Zeit, aber am Ende war es dann nimmer so toll. Dann ist eher so den Blick wieder in die Zukunft zu richten oder aufs Hier und Jetzt und zu sagen, okay, was wünsche ich mir, was brauche ich und wie werde ich Ursache, und das ist dann der dritte Schritt, wie werde ich Ursache von dem, was ich mir wünsche. Also als Beispiel, ja, ich hätte gerne einen empathischen, liebevollen, zärtlichen Mann, ja, bei der auch mir mal die starke Schulter zum Anlehnen bieten kann, wenn ich was brauche. Ich hätte gerne jemanden, der, und dann hast du halt so diese Wünsche an die Zukunft. Wer muss ich sein, um genau so einen Menschen anzuziehen? Und die most basic Frage dazu ist, würdest du dich so, wie du heute bist, so wie du dich verhältst, so wie du denkst über Männer, würdest du dich in dich selbst verlieben? Und wenn die Antwort nein ist, dann hast du noch Entwicklungsbedarf. Und das ist dann auch für alle Leute, die jetzt, keine Ahnung, ja, gerade noch in der Trennung festhängen und dann sagen, ja, so wie ich jetzt drauf bin, so wie ich dreinschaue, so wie ich mein Leben gerade betrachte, würde ich mich in mich selbst verlieben, wenn ich wer anderer wäre? Na, vermutlich nein. Okay, dann darfst du zuerst an dir arbeiten und dann wird es erst im Außen passieren. Also halt dich davon fern, permanent es zu glorifizieren oder besser zu machen, als es war. Sieh es so, wie es ist. Nicht schlechter für die guten Seiten. Und dann sag, was übernehme ich davon in der Zukunft? Und dann Fokus auf, wie werde ich Ursache von dem, was ich mir wünsche. Der Rest ergibt sich von selbst. Du kannst es nicht planen. Du kannst nicht heute rausgehen und sagen, heute werde ich mich verlieben, da kommt der ideale Partner automatisch auf mich zu. Das ist noch niemandem gelungen, sondern es ist eher so, ich liebe mein Leben, ich gehe raus, ich stelle mich dem Leben, ich stelle mich in den Fluss des Lebens und dann kommen Gelegenheiten und Opportunities. Wenn du aber permanent sagst, ja, die Vergangenheit war besser, dann sind deine Arme quasi verschlossen, dann bist du nicht so offen fürs Leben und sagst nicht, hey, hier bin ich, komm, alles automatisch auf mich zu.
Ein Teilnehmer fragt, warum fällt es manchen Menschen unendlich schwer, Verletzlichkeit zu zeigen und sich so richtig auf eine Beziehung einzulassen? Ich habe mal dazu den Begriff unterbrochene Hinbewegung gehört. Kannst du das genauer erklären?
Die unterbrochene Hinbewegung ist folgendes. Kleine Kinder haben das natürliche Bedürfnis, den Eltern nah zu sein. Warum? Naja, weil es fürs Überleben des Kindes notwendig ist. Wenn ein kleines Kind, wenn ich einen Zweijährigen da auf die Straße setzen würde und seinem Schicksal überlasse, dann könnte er nicht überleben. Der Mensch ist das einzige Wesen, das so lange Aufmerksamkeit braucht von anderen. Und das bedeutet, wenn die Trennung von der Mutter in frühen Jahren löst bei dem Kind eine Todesangst aus, einen Schmerz. Also das ist auch der Grund, warum man kleine Kinder unmittelbar nach der Geburt auf die Mutter drauflegt, damit das kleine Kind der Mama nah sein kann und sich sicher und geborgen fühlt. Darfst du nicht vergessen, du warst mal Teil deiner Mutter. Du warst komplett in ihr und mit ihr verbunden. Du hast dich nicht als eigenständiges Wesen wahrgenommen, sondern du warst Teil von wem anderen. Ja, und das haben alle auf eine Zeit lang erlebt. Und du hast auch bedingungslose Liebe erfahren, dass dich jemand so wie du bist, vielleicht hast du ausgesehen wie ein Lurch, hinten pupst, vorne rülpst und trotzdem die Mama, ich liebe dich, egal was der kleine Junge macht. Und wenn es aber in diesen wichtigsten Jahren, und das würde ich mal sagen, die prägendsten Jahre deines Lebens sind, sage ich mal, so die ersten drei, also sagen wir mal die ersten 7 Jahre. Das sind so die Kleinkindjahre. Und je früher diese Trennung von der Mama passiert, also beispielsweise Mama kommt ins Krankenhaus und der kleine Bub, ja, oder das kleine Mädchen hat eben diese Nähe nicht, dann kommt es bei dem Kind quasi zu einer Todesangst. Und von da weg wird Beziehung mit dieser Angst verwechselt. Das heißt, Beziehung erinnert dich dann an diesen tiefen Schmerz, den du erfahren hast, wie du noch ganz klein warst. Und das Alter, also ich würde mal sagen, ja, so die ersten, ich würde sagen, innerhalb der ersten 7 Jahre. Und es ist vermutlich auch, was das betrifft, die Mutter die zentralere Persönlichkeit als der Vater. Also es kann bei einem Kind durchaus einen Riesenschmerz auslösen, wenn zum Beispiel der Vater mit 5 Jahren die Familie verlässt. Also das kann durchaus auch etwas hinterlassen. Wenn du auch rund um deine Bindungen nicht sehr viel Sicherheit und Geborgenheit, sondern eher Schmerzen erlebt hast, die Eltern haben häufig gestritten, haben massive Schwierigkeiten gehabt etc., dann tut man sich mit Beziehungen nicht so leicht. Woran erkennst du, dass du das hast? Also einer der deutlichsten Zugangshinweise ist, dass wenn es für dich verletzlich wird, wenn es für dich ans Eingemachte geht, wenn du sozusagen beispielsweise den Tränen nahe bist, dann versuchst du dich damit zu verstecken. Das heißt, es sind Klienten, die können einem anderen Menschen nicht in die Augen schauen, während sie weinen. Die können nicht ihre Verletzlichkeit zeigen. Die flüchten dann lieber und machen sich das mit sich alleine aus. Darf auch nicht vergessen, kleine Kinder, wenn kleine Kinder weinen, was machen sie? Naja, Augen auf, Brust raus, lassen es fließen. Ein ganz kleines Kind macht nicht diesen hier, versteckt sich nicht mit seinen Tränen. Es heult und schreit. Es steht zu seinen Emotionen. Das lernen wir erst später. Und wie löst man es auf? Weil das ist vielleicht auch ganz interessant. Wie löse ich diese Störung? Wie löse ich das? Also das eine ist, im Beispiel mit deiner Mama, wenn deine Mama lebt, auf jeden Fall einmal eine gute Idee, oder deinen Papa, Eltern gehören belastet. Ja? Zu deiner Mama gehen, zu deinem Papa gehen, Papa, ich brauche was von dir, Mama hat mich lieb, Papa nimmt mich in den Arm, etc. Mit deiner Verletzlichkeit zu den nahen Erwachsenen geben, dorthin, wo es ursprünglich ausgelöst wurde. Ein Teilnehmer fragt: Wann ist das Verhalten einer anderen Person mein Trigger und wann ist quasi der andere schuld? Mich triggert zum Beispiel, wenn Leute groß reden, aber nie was umsetzen. Oder auch, wenn jemand immer mit seinem Handy beschäftigt ist. Da fehlt mir ein bisschen die Abgrenzung zwischen, ist es mein Trigger oder der Fehler der anderen Person? Hier ist der Punkt. Ärgern musst du dich schon selber. Das macht niemand für dich. Das heißt, der Trigger entsteht in dir. Du gehst in Resonanz mit etwas, was im Außen ist, und regst dich dann darüber auf, beschwerst dich, wie die Welt ist. Und je mehr du Dinge findest in der Welt, die dir nicht gefallen, die du nicht magst, desto mehr bist du ein Sklave vom Außen. Je weniger du findest, was du nicht magst, und ich meine ganz ehrlich, manche Leute stören sich schon am Regen. Manche Leute stören sich an lauten Geräuschen. Manche Leute stören sich an, nehmen wir mal an, an Kindergeplärr. Aber du brauchst nicht mal ein Schreibaby. Für die meisten Erwachsenen reichen schon Kinder, wie sie so sind. Schau dir manche Lehrer an, wie die ins Klassenzimmer kommen. Und die stören sich dann daran, dass junge Menschen lebendig und laut sind. Und jetzt ist die Frage, wo hast du dir nicht erlaubt, lebendig zu sein? Wo hast du dir nicht erlaubt, auch mal zu stören? Wo hast du dir nicht erlaubt, dir auch mal deutlich zu zeigen, dass du am Leben bist? Also alles, was dich trifft, betrifft dich. Alles, was mich am Gegenüber stört, ärgert, aufregt und in Wut geraten lässt oder ich anders haben will, trage ich selbst in mir. Ist ein Thema, an dem es noch etwas zu lernen gibt. Alles, was ich am Gegenüber kritisiere oder bekämpfe oder verändern will, kritisiere, bekämpfe und unterdrücke ich in mir selbst. Und hätte ich auch in mir gerne anders. Und alles, was ein Gegenüber an mir kritisiert, bekämpft und verändern will und weshalb ich mich verletzt fühle, betrifft mich nur, solange es in mir noch nicht gelöst ist, betrifft dann mein Ego noch, weil ich gehe in Resonanz damit und reagiere zum Beispiel beleidigt und ärgerlich. Und das Gleiche ist jetzt, wenn ich jetzt zu jemandem sage, du bist egoistisch. Na, erst wenn ich wirklich kapieren kann, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern mit dem anderen, dann gehe ich nicht in Resonanz damit. Und jetzt kannst du mal das eine feststellen und sagen, okay, es gibt Dinge, die mag ich so nicht haben, die gehören nicht zu meiner beispielsweise Firmenkultur. Dann kann ich ganz viel Nächstenliebe haben für den anderen, der das vielleicht noch nicht weiß. Und dann kann ich ihm das aus der Ruhe heraus und aus der Gelassenheit heraus sagen. Aber ich gehe dann nicht her und sage, dieses Arschloch respektiert mich nicht, ja, und hat immer sein Handy heraus und ist eine Frechheit und das darf ich mir doch nicht bieten und sorgt dafür, dass ich den nächsten Herzkasperl kriege. Über dem sein Verhalten und seine Unaufmerksamkeit.
Ein Teilnehmer fragt, seit ich bei euch im Programm bin, hat sich vieles gelöst und ich bin generell entspannter, wo ich mich früher aufgeregt hätte. Wie weiß ich genau, ob da noch Trigger sind oder nicht?
Das hat auch, danke für die Frage. Ich hab da immer mein Lieblingsbeispiel zum Thema in Form sein, schlank sein, fit sein. Ich selbst war ein dickes Kind und ich habe lange Jahre drunter gelitten, weil das war ein doppelter Konflikt. Der eine Konflikt ist, mein Vater, der selber ein dickes Kind war, hat alles dafür getan, dass ich abnehme. Und das ist auch deutlich über Grenzen gegangen, also Schläge und Erniedrigungen etc. Aber aus Liebe zu mir und falsch verstandenen Erziehungsmethoden hat er halt geglaubt, dass er auf die Art und Weise mir das Leid, das er selbst als Kind erfahren hat, irgendwo ersparen kann. Und ich selbst habe aber dann, weil trotz ist zur Schau gestellte Trauer, dagegen heftig aufbegehrt. Also der gönnt mir was nicht, ergo dessen esse ich mehr. Dann schauen wir nicht mehr auf uns, sondern wir schauen auf das, was die Welt will. Passiert auch oft, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, jemand wird von seinen Eltern permanent dazu angehalten, ja, mehr zu leisten. Und der stemmt sich kräftig dagegen und verhaut und versaut alles. Da ist dir die Beziehung zu den anderen wichtig als deine Beziehung zu dir selbst. Und dann habe ich mit Hartnäckigkeit und mit mich selbst prügeln und zwingen es geschafft, diesen dicken kleinen Jungen wegzuhungern. Ja, radikale Diät gemacht, heftig Sport getrieben und all die Dinge, damit ich dort von dem wegkomme. Das Problem dabei ist, alles, was du nicht aus der Selbstliebe heraus tust, sondern aus der Selbstablehnung, das ist ungefähr so, als würdest du gegen die Rolltreppe nach oben laufen. Das kann schon funktionieren. Ja? Du kannst dich schon zu etwas trimmen, du kannst dich schon zusammenreißen, du kannst schon hergehen und sagen, ich soll kein Eis essen, ich soll kein Eis essen, ich soll kein Eis essen. Aber irgendwann einmal reißt sich der dicke, fette innere Schweinehund von der Kette los, stürzt auf den Eissalon und frisst dann eine Badewanne voll Eis. Also Disziplin ist nur so kurzfristig hält das, ja, aber mit Disziplin kriegst du kein erfolgreiches Leben hin, sondern du kriegst das hin mit Liebe. Du kannst dich in Form halten und deinen Körper lieben, dann funktioniert es viel leichter. Und wenn aber jetzt jemand im Außen, und da war ich schon schlank und fit und rank und habe mir mit meinen Glaubenssätzen, dass ich sozusagen das die Art und Weise ist, richtig Mensch zu sein, mich mit Disziplin dazu auch getrimmt und gehalten, in Form zu bleiben. Ich hatte aber heftigen Widerstand mit Menschen im Außen, die sich gehen lassen, ja, die über die Stränge schlagen, die undiszipliniert sind. Und jetzt ist das der Trigger, ja? Nur das faule Schwein, da kann der nicht seinen Arsch bewegen. Ja? Fette Sau. Das, was ich mir selber gesagt habe, das, was mein Papa mir gesagt hat, das habe ich mir quasi weggehungert und habe es dann zu den anderen gesagt. Und erst als ich verstanden habe, was war die Aufgabe, ja, was ist die Lernerfahrung, ja, für den kleinen dicken Jungen, warum hat denn der so viel essen müssen? Was hat er denn gebraucht? Womit wollte er sich denn auffüllen? Und da brauchst du keinen Hobbypsychologen, um zu verstehen, na, vielleicht Liebe und Zuwendung. Und erst als ich mich in dem verstanden hatte, in dem Verhalten, konnte ich mich mir selbst wieder liebevoll zuwenden. Und dann sind gleichzeitig ganze Kathedralen gefallen von Glaubenssätzen über Leute, die über die Stränge schlagen, sich gehen lassen, keine Disziplin haben. Und dann gelingt in Form sein leicht. Das eine ist, du rennst gegen die Rolltreppe nach oben, kämpfst, ja, und dein ganzes Leben ist wie ein Kampf. Wenn du es kurzfristig mal nachlässt, bist du wieder dort, wo du angefangen hast. Und das andere ist, mit Liebe, mit Ermunterung, mit guter Zuwendung zu dir selbst und verstehen, warum du dieses Muster hast und gut mit dir umgehen. Das ist dann so wie diese Förderbänder am Flughafen, da kannst du aufsteigen und es rennt. Ich muss mich heute nicht mehr bemühen, in Form zu bleiben oder schlank zu sein. Es gelingt mir mit Liebe und mit Leichtigkeit. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast, abzunehmen oder in Diät zu bleiben, krieg mal Verständnis für jenen Teil, der sich gehen lassen will. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich an was zu halten, an Vereinbarungen mit dir selbst, bleib mal bei dem Thema, ich gehe ins Fitnesscenter, krieg mal Verständnis für jenen Teil, der sich auch mal gehen lassen will, der auch mal fünfer gerade sein lassen will. Und geh liebevoll mit diesem Teil um, weil solange du den prügelst, solange du den wegdrängst, wird sich jener Teil immer wieder bei dir melden, und zwar so lange, bis du ihm stattgibst, dass er auch sein darf. Und davor bist du niemals ganz, weil du die Hälfte von dir quasi verleugnest. Das heißt, Selbstliebe ist immer um jenen Teil, den du an dir nicht magst, den du ablehnst. Wenn du Fehler machst, wenn du es nicht schaffst, wie gehst du dann mit dir um? Und solange du das verdrängst oder nicht zulässt oder weghaben willst, ja, solange wirst du nicht erfolgreich sein. Du schaffst vielleicht Erfolg, ja, kurzfristig, aber erfolgreich heißt reich an dem, was folgt. Und das ist ein Riesenunterschied. Ein guter, vielleicht noch zusätzlicher Punkt, schwierige Menschen, was sehr hilfreich ist, mal kurze Zeit in den Schuhen des anderen gehen. Was ist damit gemeint? Also nehmen wir mal an, du hast eine Schwiegermutter und die Schwiegermutter hat ein bestimmtes Verhalten, was du nicht leiden kannst. Oder einen Partner, der ein bestimmtes Verhalten hat, was du nicht leiden kannst. Ja, also etwas, was dich triggert. Folgende Übung. Ja. Nimm einen Sessel her, einen, auf dem du sitzt, und einen zweiten, ja, wo du dir vorstellst, dort sitzt dieser schwierige Mensch, schwierige Partner. Und dann lass ihn sie vor dem geistigen Auge von dir mal performen. Und schau dir das von der Seite so an, ja? Wie verhält er sie sich, welche Muster hat er, wie spricht er, wie sitzt er, ja? Bewegt er sich, Körpersprache etc. Ja? Und lass das so mal den Film deiner Erinnerung vor deinem geistigen Auge ablaufen, wie er sie das genau macht. Und nachdem du das betrachtet hast, wechsel die Position und jetzt begib dich auf den anderen Sessel und dann werde für eine Zeit lang dieser Mensch. Sprich so, atme so, beweg dich mal so, gib ähnliche Statements von dir, zieh dir quasi die Haut des anderen an. Und danach begib dich wieder zurück in den ersten Sessel und schau mal, wie es dir dann mit dem Verhalten des anderen geht. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, deutlich besser, weil du hast dir mal das erlaubt, was du dir bisher nicht gegönnt, nicht erlaubt hast. Du hast dich mal in was anderes eingefühlt. Wenn wir die Geschichten der anderen Menschen besser verstehen, wenn wir uns in sie hineinversetzen, dann löst sich der Widerstand. Menschen mögen Menschen, die so sind wie sie oder so sind, wie sie gerne wären. Menschen mögen Menschen nicht, die anders sind so als sie oder so sind, wie sie nicht gerne wären. Denk an irgendjemanden, den du magst. Er ist entweder so, wie du bist oder so, wie du gerne wärst. Denk an irgendjemanden, den du nicht magst. Er ist anders, als du bist oder so, wie du nicht gerne wärst. Und alles, was du in Ablehnung und im Widerstand bist, macht die Welt enger. Macht die Welt nicht bunter und nicht Vielfalt, weil es gibt ja nur jedes Ding wegen seinem Gegenteil. Ja? Also das Ich entsteht erst am Du. Wir brauchen Menschen, die es ganz anders sehen. Wir brauchen die Bösen, damit wir die Guten sein können. Und in dem Moment, wo du sagst, die sind böse, übersiehst du was. Tu mal so, als wären die alle Teil eines größeren Ganzen und als bräuchte es die Bösen, damit wir die Guten sein können. Ein Teilnehmer erzählt, mir ist es schon ein paar Mal im Leben gelungen, etwas grundsätzlich an meinem Verhalten zu ändern. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so flexibel sind, wie wir vielleicht denken. Ich habe mal gehört, unser Gehirn funktioniert so, als würdest du beim Skifahren auf einer tief verschneiten schönen Piste herunterfahren und während du fährst, merkst du an gewissen Stellen, dass es da Steine gibt oder Wurzeln und an einer Stelle weht vielleicht ein starker Wind. Beim nächsten Mal probierst du dann eine andere Spur und dann geht es vielleicht ein bisschen besser und beim dritten Mal findest du eine ganz gute Spur und die fährst du dann immer wieder und das manifestiert sich dann tief und auch wenn die Piste oder das Wetter sich geändert hat, dann wirst du trotzdem immer noch die alte Spur herunterfahren. Ja, und in diesem Verhalten stecken wir alle fest und ich glaube, es ist schwer, dem zu entgehen. Ja, ganz genau. Also, wie löst man sich von einem Problem? Indem man sich vom Problem löst, indem man sich zurücklehnt und die Dinge mal bei Lichte von der Ferne aus betrachtet. Wenn immer wir in was verbohrt sind, dann sind wir sehr zentriert, fokussiert und dieser fokussierte Blick, der Stier wird blind durch sein rotes Tuch. Der Stier ist ein mächtiges Tier und dieses rote Tuch, ja, nimmt ihm all seine Macht und dann ist er nur auf das fokussiert. Und wir sind oft so, dass uns unsere Emotionen reiten, weil wir auf irgendwas fokussiert sind und an dem festhalten und um jeden Preis. Und das Universum, ich sage immer das Universum, ja, also alles ist ja in Wahrheit mit allem verbunden. Ja. Der Anton Zeilinger hat das jetzt gerade Nobelpreis gekriegt, ja, für Quantenteilchentheorie und so weiter. Und in diesem Raum, ja, du bestehst ja zu, ich glaube, 9 Nullen, ja, also 9 Nullen, ja, und ganz wenig Materie. Und der Rest ist quasi freier Raum. Aber dieser Raum ist nicht leer, sondern in dem steckt deutlich Möglichkeit, Information drinnen. Aber wir halten immer nur fest an der materiellen Welt, an das, was wir schon können, an dem, was wir kennen, an der Spur, die wir immer schon gefahren sind. Und je öfter wir sie fahren, ja, desto tiefer wird sie und desto leichter fällt es uns auch. Dein Gehirn ist nicht, also wenn wir über Mindset sprechen, ja, dein Mind ist nicht nur dein Hirn. Dein Mind wären alle Möglichkeiten, da ist dein Körper auch mit dabei. Deswegen sage ich immer, die Lösung ist nicht im Kopf. Und dein Gehirn ist aber so, dass es die Neuroplastizität deines Gehirns sorgt dafür, dass alles, was du immer wieder tust, darin wirst du besser. Das heißt, wenn du dir immer wieder die gleichen Fragen stellst, dann wirst du besser auf diese Fragen Antworten zu finden. Was stimmt nicht mit mir? Was mache ich falsch? Warum sind die anderen so arsch? Warum ist mein Leben so unfair? Warum kann ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Warum liebt sie mich nicht? Warum all das? Und jedes Mal, wenn du die Frage stellst, passiert tatsächlich neuronale Vernetzung. Und diese neuronale Vernetzung führt dazu, dass das ist wie ein Muskel, den du trainierst. Also du kannst es so ähnlich vorstellen, stell dir vor, du hättest da oben drinnen einen Ferrari, ja, und jetzt fährst den ein paar Jahre lang, als wäre es ein Golf. Dann musst du irgendwann einmal mit einem Golf in der Garage zufrieden gehen. Der umgekehrte Schluss stimmt aber auch, was den Golf ein bisschen mehr bedienst wie einen Ferrari, irgendwann einmal verwandelt er sich auch und dann wachsen wir. Nur das Problem ist, wir erkennen immer erst, dass es Zeit wird, einen neuen Weg zu gehen, wenn es dich, um jetzt bei deinem Skifahrbeispiel zu bleiben, echt heftig aus der Spur haut. Niemand ist hier, weil er gesagt hat, mein Leben ist so geil, ich halte das nicht mehr aus und jetzt würde ich gern was für Selbstentwicklung tun. Das ist nicht passiert, sondern du warst unterwegs auf der Spur ins Abenteuerleben und dann bist du in ein tiefes Loch gefallen, wo du gesehen hast, so wie ich es bisher gemacht habe, geht es jetzt nicht mehr weiter. Das heute nicht mehr aus, nicht einen Tag mehr, das ist mir zu viel, große Pleite. Ja? Und jetzt bist du in diesem Loch drinnen und jetzt musst du Folgendes tun, du musst da hinausklettern. Du musst ein paar neue Tricks lernen. Die Dinge, die dich dort hineingebracht haben, sind nicht die, die dich auf die nächste Ebene bringen. Du kannst ein Problem nicht lösen auf der Ebene, wo es entstanden ist. Also mit dich durchbeißen, weiterhin in das hineinfixieren, wird da auch keine Lösung finden. Und jetzt klettern wir aus diesem Loch hinaus. Und das ist anstrengend und das ist schwierig und das kostet dich viel Blut, Schweiß, Tränen. Und dann muss die Trennung durchmachen und du musst lernen, allein zu sein, wenn du es bislang nie gemacht hast. Ja? Und du musst dann dich auseinandersetzen mit Themen, die du bisher immer auf die Seite geschoben hast. Ja? Und je mehr du auf die Seite geschoben hast, desto höher ist der Berg, auf den du hinaufkraxeln musst. Und irgendwann einmal erreichst du dann eine neue Ebene und dann hast du aber die Power, die du gewonnen hast beim Hinaufklettern, für das nächste Level im Leben. Und von dort weg geht es dann weiter auf einer anderen Stufe. Wir tun nichts auf der Nulllinie. Wir tun nur dann, wenn wir müssen, in den allermeisten Fällen. Das Schöne ist nur da herinnen, wenn Leute ein bisschen bewusster werden und aufwachen aus ihrem Hirnschiss, dann lernen sie, sich mehr und mehr in ihren Mustern zu erkennen. Das ist der berühmte Satz am Orakel vom Delphi. Ja? Erkenne dich selbst und dann werde der, der du bist. Du fangst mal an zu sehen, wie mache ich's? Also wie ich heute gesagt habe, schau dir mal von außen dabei zu, einmal der ganzen Situation, betrachte mal, was läuft denn da wirklich? Und dann kannst du sagen, das ist mein Hirnschiss. Ich bin wie ein Bullterrier. Ich verbeiß mich in Dinge und halte sie fest, ja, um irgendwie das doch noch auf die Reihe zu bringen. Vielleicht ist Loslassen ein völlig neuer Weg, ein anderer Weg, wo neue Dinge passieren können. Und dann gibt dir das Universum auch neue Möglichkeiten, weil es gibt unendlich viele, wie du dein Problem lösen kannst. Nur im Idealfall geht es viel leichter, als du denkst. Das ist nämlich das Spannende. Die guten Lösungen sind einfacher, als du drüber nachgedacht hast. Das ist das Ding. Du glaubst, es muss schwierig und hart sein, weil du es dir immer schwierig und hart gemacht hast. Also erwartest du auch, es muss schwierig und hart sein. Wenn du die Einstellung hast, ja, wenn deine Spur ins Abenteuerleben ist, das Leben ist ein Kampf, dann ist alles für dich ein Kampf. Und dann gibt es Sieger und Verlierer und immer kriegt irgendeiner an dir die Goschen und meistens du. Wenn du sagst, das Leben ist ein Spiel und du spielst gerne, ja, dann kannst du mal dort, mal da abenden. Zweck ist, irgendwann mal die Welle zu reiten. Ja, weil es gibt nicht eine Reihe von, also nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das muss man auch dazu sagen. Wir Menschen sind so ein Wesen. Stell dir vor, ganz ehrlich, du hättest alles, was du dir immer schon gewünscht hast, jetzt. Die Frau, den Mann, den du willst, das Haus, das du willst, die Urlaubsziele, den Learjet, die, keine Ahnung, Badewanne voll Geld, Whirlpool dazu, ja, Champagner, unendliche Gesundheit, Reichtum, Schönheit, alles. Jetzt. Wie lange dauert's, bis sich irgendetwas regt, wo du sagst, naja, aber da hinten das hätte ich schon gern ein bisschen anders. Und das ist das Wesen des Menschseins. Wenn du anfangen kannst, zufrieden zu sein, dankbar zu sein für das, was ist, hier und jetzt, dann könntest du mehr erreichen, weil dann wärst du in der Fülle, dann hättest du bessere Gedanken. Wenn du aber nicht dankbar sein kannst für das, was jetzt ist, für das, was trotzdem da ist, dann kannst du es auch nicht mit dem, was du bekommst. Dann kannst du es auch nicht in der Zukunft. Das ist die Sklaverei, in der wir uns befinden. Das Ego will immer mehr. Mehr Bedeutung, mehr Abwechslung, mehr von irgendwas. Und solange du mehr willst, bist du nicht im Hier und Jetzt in der Zufriedenheit, sondern du bist im Streben nach etwas, was du noch nicht hast. Und dann ist der Weg dorthin ans nächste Ziel dauernd beseelt von, was fehlt mir, was habe ich nicht, was brauche ich noch, um endlich glücklich zu sein. Und dann erreichst du dein Ziel, dann hast du dein Problem gelöst, in das du dich so verbissen hast. Und was kommt dann? Nur kurzfristig Erleichterung. Ja? Weil dann ist kurzfristig so, okay, jetzt habe ich den Titel geschafft, jetzt habe ich das Problem gelöst, jetzt habe ich endlich wieder einen Partner. Wie lange dauert es, bis du dich darüber beschwerst, dass der Partner die Zahnpastatube nicht zuschraubt, manchmal doch anderer Meinung ist als du oder du irgendetwas findest, was wieder nicht stimmt? Das heißt, das Tor zum Glück geht immer nur nach innen auf und dort darfst du Zufriedenheit finden, in dir. Wenn du sie dort nicht findest, findest du sie nirgends und garantiert niemals im Außen. Und so kommen wir ans Ende dieser Folge. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören.
Wenn du uns deine Fragen persönlich stellen willst, dann vereinbare dir ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Website www.sozialdynamik.at.
Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, dein Dominik
und deine Mascha.